unerfüllte Lebensträume, unerfüllter Kinderwunsch, Reproduktionsmedizin, Familie. Das hier sind die Kernthemen des etwas anderen Podcasts mit Experten und Persönlichkeiten, die interessantes Wissen vermitteln, Erfahrungen teilen und dadurch Impulse geben. Es interviewt die Journalistin, psychologische Lebens- und Sozialberaterin, Paar- und Sexualberaterin Nina Bayer. Wieso das alles? Naja, moderne Aufklärung, Horizonterweiterung und weil wir trotz unserer Geschichten und Niederlagen tatsächlich in der Lage sind, wirklich glücklich und erfüllt leben zu können. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass wir da sein dürfen bei Dr. Sellner in Baden bei Wien.
Vielen Dank, ich freue mich.
Wie sieht eigentlich Ihre ideale Patientin aus? Ist das eine Patientin, die sehr viele Fragen stellt, die sich vorbereitet hat?
Es gibt keine ideale Patientin. Die ideale Patientin ist die Patientin, die eine Unterstützung oder einen Rat braucht. Egal, ob sie viele Fragen hat oder wenige Fragen. Wenn sie wenige Fragen hat, dann mache ich sie auf die Fragen aufmerksam, wo sie dann zum Nachdenken anfängt, damit man zu dieser Basisabklärung kommt, die nicht nur vom Labor abhängig ist, da gehören die Lebensumstände dazu, da gehört das Arbeitsumfeld dazu und da gehört ganz eine wichtige Information dazu, nämlich diese 60-40% Regelung. 60% aller Ursachen eines unerfüllten Kinderwunschs können wir abklären. Sei es jetzt mit einem Labor, mit einer genetischen Untersuchung, mit einer Bakterienuntersuchung, mit einer Zyklusmonitoring, mit einem Einnistungsfenster, mit Killerzellen, Plasmazellen, Spermiogramm, Bakterien im Samenbefund, Logistik der Partnerschaft, das heißt, wie oft sieht sich das Paar überhaupt und geht das überhaupt logistisch, dass man zum Zeit des Eisprungs auch zusammenkommt. Aber die 40%, die noch überbleiben, das sind die wichtigen Fragen, die wir auch mit unserer hochtechnischen Möglichkeiten nicht in den Griff bekommen können, medizinisch. Da gehört dazu Wohnsituation, Schwiegermutter, Ausbildung, Arbeitsplatz, Partnerschaft, Familienumfeld. Und diese 40% sind aber, auch wenn wir uns anstrengen, oft unüberbrückbare Hindernisse, die aber reichen, wenn man die Patientin darauf aufmerksam macht und die man einfach nur im Gespräch klären kann, die man aber nicht untersuchen kann und nicht messen kann, aber ansprechen soll man es und einschätzen muss man es, aber man muss sie aufmerksam machen, dass immer noch 40% des unerfüllten Kinderwunsches nicht untersuchbar sind.
Nicht untersuchbar und genau aus diesem Grund mit einer Kinderwunschberaterin oder Lebens- und Sozialberaterin besprechbar. Wieso ist das eigentlich so?
In unserer heutigen Zeit, aufgrund der Stressbelastung, die für jeden anders aussieht, Druck von außen, Arbeitsplatz, Familie, sind die Ursachen unterschiedlich und die müssen nicht immer nur ausschließlich bei der Frau liegen. Das heißt, wichtig ist, dass auch der Mann integriert ist und zu einem Gespräch immer auch eingeladen wird.
Und was soll man jetzt genau tun bei Kinderwunsch, bei Familienplanung?
Sobald man eine Familienplanung angeht, sollte zumindest ein Gynäkologe aufgesucht werden. Und dann gibt es eine Definition. Wenn innerhalb eines Jahres trotz mehrfachem ungeschützten Geschlechtsverkehr pro Woche keine Schwangerschaft auftritt, sollte man einen Reproduktionsmediziner zu Rate ziehen. Das heißt noch nicht, dass es zu einer Behandlung kommt. Es geht ja das als Erste um ein Beratungsgespräch, um eine Information, um zu checken, ob die Empathie passt, ob zu checken, ob man sich dort wohlfühlt, ob Fragen ausreichend beantwortet werden konnten. Und das Wichtige ist, dass man das Gefühl hat, dieser Reproduktionsmediziner ist mein Support oder ist mein Unterstützer, um mein Ziel zu erreichen, nämlich Eltern zu werden. Und dann im zweiten Fall erst sagt, was für Ursachen es gibt, die man der Reihe nach abklären kann. Vielleicht reicht es oft aus, dass man nur seine Laborwerte ins Normniveau bringt, sei es jetzt vom Vitamin D, sei es jetzt vom Eisenwert, sei es vom Schilddrüsenwert, sei es von den Hormonwerten, ohne dass man noch reproduktionsmedizinisch aktiv werden muss.
Mhm. Auch wenn es keine idealen Patienten gibt, aber was ist Ihnen wichtig bei einem Erstbesuch?
Also es ist wichtig, ausreichend Zeit zu haben. Es ist wichtig, die Empathie. Es ist wichtig, dass man sich wohlfühlt. Es ist wichtig, dass man eventuell aufgrund einer Empfehlung der Mundpropaganda gekommen ist. Genauso wichtig, wie das Aufklärungsgespräch vor einem Eingriff ist oder das Gespräch, wenn es zu einer positiven Herzaktion kommt, ist mindestens genauso wichtig, wie nicht noch wichtiger das Gespräch, wenn man nicht beim ersten Mal erfolgreich ist. Was geht da im Patienten vor? Was sind die Sorgen, Ängste, Bedenken, die Trauer, die damit verbunden ist, wenn man einen Misserfolg nach einem ersten reproduktionsmedizinischen Eingriff hat und nicht beim ersten Mal, zweiten Mal oder dritten Mal schwanger geworden ist? Da ist es auch wichtig, empathisch das Paar aufzufangen, denen die Möglichkeit auch wieder in einem persönlichen Gespräch zu geben über Ursachen, zu sprechen, über die Thematik zu sprechen, was ist passiert, was ist daran schuld, was kann mögliche Ursache sein und wie rede ich mit dem Patienten, dass auch die weitere Folge bzw. das weitere Vorgehen von Vertrauen getragen ist, dass es auch weitere Versuche oder sinnhafte Versuche geben kann. Und dass man dem Patienten auch mitteilt oder dem Paar mitteilt, ab wann ist der Zeitpunkt, dass man auch als Reproduktionsmediziner selber sagt, macht es noch Sinn oder macht es keinen Sinn? Die Reproduktionsmedizin ist nicht die Konsumgesellschaft, sondern es soll immer das Ziel im Vordergrund sein, mit welchen Anforderungen, Maßnahmen und Eingriffen komme ich meinem Ziel näher, Eltern zu werden. Und da darf auch der Reproduktionsmediziner sich selbst eingrenzen und auch selbst seine Grenzen ziehen. Und wenn das zu sehr geführt wird auf wirtschaftlicher Basis, dann spüren das die Patienten und macht dann negativen Beigeschmack. Und wenn der Patient spürt, dass dem Arzt kein Stein aus der Krone fällt, wenn er das Institut wechselt, dann fühlt man sich wohler. Weil mir ist wichtig, dass die Elternschaft das Ziel ist und nicht die Häufigkeit, wie oft das Paar vorbeikommt. Und es ist eventuell auch wichtig, dass das Ambiente bzw. der familiäre Umgang in der Ordination mit den Mitangestellten in der Ordination ein wohliges oder heimeliges Gefühl der Vertrautheit ausdrückt. Und das ist die Basis, glaube ich, einer Gesprächsführung, egal wie dann der Weg ausschaut. Mhm.
Sie haben ja auch immer Ihre liebe Frau in der Ordination. Da fühlt man sich ja nicht nur als Frau sehr wohl. Und was ist jetzt im Hintergrund, im Labor wichtig?
Also wenn ich Untersuchungen vorschreibe, sei es jetzt eine Laboruntersuchung, dann geht es mir darum, dass das Labor alle Untersuchungen, die ich gerne anfordere, auch eigenständig durchführt und die Befundübermittlung unproblematisch auch auf elektronischem Weg möglich ist. Das, was nämlich Probleme macht, ist, wenn das Labor selbst diverse Untersuchungen outsourcen muss und dann besteht immer das Problem, dass vielleicht bis zur Befundbesprechung nicht alle Befunde vollständig da sind und dann muss man aus mehreren Labors die Ergebnisse einsammeln, das kann es mühsam machen. Aber es gibt keine Präferenzen, wo man sagt, dort soll es nicht sein, aber es muss die Voraussetzung von dem Labor gegeben sein, dass die Befunde aus einer Hand sind. Wichtig ist vielleicht auch das Gefühl, dass der beratende Gynäkologe oder der Reproduktionsmediziner, der das Gespräch führt, Einblick gibt, ob alles aus einer Hand geschieht oder nicht. Wenn die Patientin oder das Paar zu einem Arzt Vertrauen gefunden hat, dann ist es denen auch wichtig, dass es immer um den Arzt geht, der sie auch weiterhin betreut und der dann, wenn notwendig, auch die Eingriffe durchführt. Quasi das ist der Arzt, mit dem wir vom Erstgespräch bis zum ersten Mutter-Kind-Pass-Untersuchung oder bis zur Herzaktion alles besprochen gemacht haben, Eingriffe durchgeführt wurden und dass es vielleicht der Kontinuität zuliebe auch ermöglicht wird, Kann der Arzt, der uns beratet, auch Eingriffe machen? Kann der auch punktieren? Macht der den Transfer selber? Oder wird das aufgesplittet? Der berät mich, der macht die Eingriffe und der Ultraschall ist dann wieder bei jemand anderen. Also ich glaube, dass das Wohlfühlen und der Wohlfühlfaktor darin auch beruht, dass die Betreuung kontinuierlich durch eine Person stattfindet, bei einem Paar. Es ist nicht immer lustig, jedes Mal aufs Neue die ganze Geschichte zu erzählen, auch wenn man es nachlesen kann. Ich weiß, dass es in vielen Instituten nicht immer möglich ist, auch ferienbedingt, krankheitsbedingt, aber das sind Ausnahmefälle. Es soll nicht zur Routine so werden.
Was müssen die Frauenärzte besonders häufig mitteilen, erzählen, beziehungsweise was wird von den Frauen gerne vergessen?
Viele Frauen vergessen, dass zum Beispiel um das 35. Lebensjahr die Befruchtung um 50% vermindert ist. Und das, was man auch nicht vergessen darf, ist, jede Frau hat bei der Geburt alle Eizellen angelegt, die sie im Laufe ihres Lebens verbraucht. Und für das, wie viel Eizellen bei der Geburt angelegt wurden, für das kann die Frau nichts. Und wenn jetzt viele Eizellen angelegt wurden, habe ich Zeit bis 40 oder länger. Wenn wenig Eizellen angelegt sind, kann es unter Umständen sein, dass es mit 30 schon schwierig wird, schwanger zu werden. Und das als Information reicht, dass man vielleicht viele Gynäkologen aufmerksam macht, bei einer Basis-Labor-Untersuchung um das 30. Lebensjahr einmal auch so einen Anti-Müller-Hormonfaktor bestimmen zu lassen. Der sollte nicht so oft bestimmt werden, es ist völlig ausreichend, wenn das ein- bis zweimal im Jahr ist. Aber zur Orientierung bei der Familienplanung ist so ein Wert vielleicht ausschlaggebend, ob die zukünftigen Jahre bis 35 anders aussehen als geplant. Wenn man nämlich weiß, dass die Eierstockreserve nicht mehr im Mittelfeld liegt, sondern unterhalb des Mittelfelds, dann sieht vielleicht die Familienplanung in den nächsten Jahren anders aus, als wenn man davon ausgeht, dass der Eierstock, die Reserve vollkommen voll oder ausreichend ist. Wir sind da, dass wir uns gemeinsam unterhalten, was ist unser Ziel? Wir sollen immer nur Entscheidungen treffen, wenn wir alle zu dritt, also Frau, Mann und der Arzt, die gleichen Ziele verfolgen. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann gehen wir alle in die gleiche Richtung. Und da gehört oft nur eine Gesprächsführung dazu, oft nur eine Beratung dazu, vielleicht ergänzt durch ein paar Laberbefunde oder durch einen Samenbefund. Und oft muss man nur durch Information oder Zeitplanung aufmerksam machen, wann es denn notwendig ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zielführend ist, auch wenn es nicht immer garantiert ist, dass ein Erfolg bei dem ersten Versuch einer assistierten Reproduktion zum Ziel führt. Und das ist auch wichtig, das dem Paar zu vermitteln. Es muss nicht garantiert sein, dass es beim ersten Mal funktioniert, aber dem Paar das Vertrauen zu vermitteln, geben Sie nicht auf, weil das und das, und erklären, warum ich die nächsten Schritte mache und warum man eine nächste Untersuchung macht, und das so aufzuklären, dass es das Paar versteht, warum das gemacht wird. Das, glaube ich, hilft auch und trägt dazu bei, das Vertrauen aufzubauen. Und im Endeffekt, solange auch der Arzt sagt, er würde nicht aufgeben, bis man eben das die positive Herzaktion hat. Es muss aber dem Arzt auch obliegen, selbst zu sagen, jetzt ist für mich der Zeitpunkt, dass die Sinnhaftigkeit von meiner Seite aus begrenzt ist, und es fällt mir kein Stein aus der Krone zu sagen, bitte gestatten Sie mir die Meinung zu sagen, dass ich jetzt nicht weitermachen würde, weil, und das begründe, und dass ich dem Paar freistelle, auch jederzeit in eine andere Klinik oder zu einem anderen Reproduktionsmediziner wechseln zu können, wenn etwas nicht stimmt.
Und welchen Tipp geben Sie Frauen, die kurz davor sind, sich Hilfe zu holen?
In meiner Tätigkeit auch als Mediziner im Krankenhaus, sobald man eine Idee hat, eine Therapie durchzuführen, oder sobald man im Kopf an etwas denkt, dann sollte man das nicht ausblenden und sollte man das durchführen. Ich sage jetzt nur als Beispiel, denkst du bei einem Geburtsverlauf an einen Kaiserschnitt, das fällt dir nicht einfach so ein, sondern dann musst du es in Erwägung ziehen und dann bleib bei dem Gedanken, weil der führt dich meistens intuitiv auf den richtigen Weg. Und das Gleiche gilt bei einer geplanten Familienplanung auch. Sobald man denkt, sollte ich mir Hilfe holen oder wann sollte ich Hilfe holen, allein schon das Wann sagt die Intuition, dann hol sie dir die Hilfe. Und die Hilfe kann ja auch nur in einem Gespräch führen, wo man sagt, jetzt kenne ich jemanden, dass wenn ich Hilfe brauche, kann ich auch in ein paar Jahren zu dem zurückkommen, weil der hat mich damals zu nichts verleitet, aber ein Gespräch geführt, das mir weitergeholfen hat. Und dort, glaube ich, anzuknüpfen, man muss immer schauen, dass man das Paar abholt, wo es gerade steht. Wenn jetzt die Familienplanung nicht akut ist, aber es besteht Interesse, wie das ausschauen könnte, dann reicht es ja auch, wenn man eine Abklärung macht und mit einem Befund das Paar nach Hause entlässt und sagt, wir haben Zeit genug und wir können uns auch später sehen, aber die Patientin möchte sich ja finden, wo sie jetzt steht in der Familienplanung. Also sobald ein Paar oder eine Frau oder eine Patientin Familienplanungsgedanken hat, kann sie mit einem Reproduktionsmediziner reden, ohne dass sie Angst haben muss, gleich in eine Schiene gepresst zu werden, weil es ja auch oft nur um ein Gespräch geht.
Und was ist für Sie der schönste Moment in Ihrer Kinderwunschordination?
Der Prozess ist das Gesamtbild. Ich versuche immer ein bisschen Abstand von dem einzelnen Schritten zu nehmen. Es gibt der Erfolg oder das Schönste sind die kleinen Teilschritte, also der Schwangerschaftstest vorher, wie viele Eizellen konnten punktiert werden, wie viele Eizellen konnten fertilisiert oder befruchtet werden, wie viele Eizellen sind bis zum Tag übergeblieben, ist der Schwangerschaftstest positiv, ist dann der erste Ultraschall mit einer positiven Herzaktion verbunden. Aber ich sage wie immer, das Gesamtbild von Erstkontakt des Paares bis wo ich eine Schwangerschaft erzielt habe, beziehungsweise wo es zum ersten Mal zum Kennenlernen des Neugeborenen kommt, weil wir immer appellieren, nehmen Sie doch bei der ersten Untersuchung nach der Geburt das Neugeborene mit, dann freuen wir uns und dann können wir sagen, wir kennen dieses Paar von Erstkontakt bis zu jetzt, wir haben das Kind in der Hand. Wir fragen dann auch oft, ob wir ein Foto machen dürfen gemeinsam, aber das sind die schönen Momente und wenn man auf die Wand schaut, wo die ganzen Bilder hängen, es geht immer ums Gesamte. Es geht nicht darum, ich habe jetzt eine positive Herzaktion und jetzt kann ich das Paar zum Gynäkologen entlassen, das ist natürlich auch die Hälfte der Patienten, aber es sind viele Patienten, die die Kontinuität schätzen, dass man sagt, wir sind bis zur Geburt da und machen die erste Kontrolle nach der Geburt da und wir waren von Anfang an da und jetzt haben wir das Kind in der Hand und das selber mitzuerleben, das ist eine erfüllende Tätigkeit.
Und wie wichtig ist die Vernetzung zwischen den Frauenärzten, Kinderwunschkliniken oder Kinderwunschordinationen? Ist das wichtig?
Es sind ja Patienten oder Paare, die nicht nur aus der Umgebung kommen, sondern die durch Mundpropaganda auch von weiter her kommen. Und da ist die Kooperation mit anderen Kollegen aus anderen Bundesländern nicht unerheblich, damit Ultraschallkontrollen auch in anderen Instituten durchgeführt werden können, wo man weiß, dass die Qualität der Reproduktionsmedizin auf dem gleichen Niveau stattfindet. Und da ist es gut zu wissen, dass man in jedem Bundesland auch einen Kollegen hat, auf den man sich verlassen kann und mit dem man gut, nett, neidlos und wertschätzend kooperieren kann. Für das Paar und für einen selber. Mhm. Ein immer wichtiger werdendes Thema ist auch die Eizellspende. Ab wann ist es der Zeitpunkt, wo ich eine Eizellspende empfehlen muss oder beraten muss? Und weiteres Thema, das jetzt überall in den Schlagzeilen ist, das Social Freezing. Sie kennen das Thema von großen Konzernen, IBM in Amerika, wo vielen Angestellten angeboten wird, ein Social Freezing durchführen zu lassen, damit die Arbeitskraft nicht fehlt und dann, wenn es soweit ist für die Familienplanung, diese im Vorfeld eingefrorenen Eier zu verwenden, um die Familienplanung weiter nach hinten schieben zu können, aber nutzen zu können, dass die Eizellqualität noch gut ist. Und dieses Thema des Social Freezings mit der Eizellspende heutzutage ist auch bei vielen Paaren jetzt attraktiv, weil es nicht um Social Freezing geht, sondern wirklich um die Eizellspende und wo bekomme ich eine Eizelle her, die ich verwenden kann, wer wählt das aus, also das ist auch immer eine wichtige Thematik und da sind die Kooperationspartner, mit denen ich zusammenarbeite, immer auch sehr wichtig zu erwähnen. Also mein Favorite oder mit dem Freund und Kollegen, mit dem ich gerne zu arbeite, ist der Dr. Servo Manolakis in Athen, der ein deutschsprachiges Team zur Verfügung hat und mit dem ich riesengroße Erfolge erzielen kann und konnte, weil die Gesetzgebung in Griechenland viel liberaler ist als sonst in Europa. Und ein weiterer Schwerpunkt reproduktionsmedizinisch ist immer bei jungen Frauen, die an einem Karzinom erkrankt sind. Und da brennt der Hut, wenn das Karzinom, egal welches es ist, nicht nur am Eierstock, jedes Karzinom, weil dann folgt meistens eine Chemotherapie und die schädigt den Eierstock so, dass es nachher eventuell schwierig sein könnte. Also wir haben drei Themengebiete zusätzlich, die Gleichgeschlechtlichkeit und Kinderwunsch. Die Eizellspende, wenn der eigene Eierstock bei einer vorzeitig erschöpften Eierstockreserve nicht mehr kann, das Thema des Social Freezings und das Thema Familienplanung bei Karzinompatientinnen, wenn ich jetzt noch nicht Familien haben möchte, aber was ist in Zukunft? Und da können wir auch immer viel Unterstützung anbieten und tätig sein.
Wer ist jetzt eigentlich verantwortlich für den sogenannten Erfolg? Sind es die perfekt vernetzten Reproduktionsmediziner?
Der Erfolg einer reproduktionsmedizinischen Maßnahme, sei es jetzt die IVF oder die ICSI-Methode,
die wir beim ersten Podcast besprochen haben mit Dr. Loemer.
Aber das Wichtige, es ist nicht nur der Reproduktionsmediziner ausschlaggebend. Mindestens einen genauso großen, wenn nicht noch größeren Anteil hat das Labor, das dahinter steckt. Das heißt, die ganzen Tätigkeiten der Laborassistentinnen und der Laborleiter, die eigentlich die eigentliche Befruchtung durchführen, denen gebührt auch noch ein riesengroßer Dank und der Erfolg ist auch von deren Können immens wichtig, also gehört auch dazu, mit welcher Klinik arbeitet man zusammen, wie ist das Team dort, wie sind dort die Laborangestellten und wie arbeitet dort das Labor. Also es ist ein riesengroßes Spektrum und weitgeschichtete Verantwortlichkeit notwendig, dass man zum Erfolg kommt. Und das hängt nicht nur an einer Person oder an einem betreuenden Reproduktionsmediziner ab. Da geht es immer ums gesamte Team. Sei es jetzt die Angestellten in der Kinderwunschordination oder alle Beteiligten im Labor, Labormediziner, im IVF-Labor tätigen Angestellten, die zu dem Erfolg beitragen. Das darf nicht unerwähnt bleiben. Es ist nicht immer Mann und Frau da, die Familie wollen, sondern es kommt auch immer mehr der Wunsch, dass gleichgeschlechtliche Paare Eltern werden wollen. Und dem muss man gerecht werden, weil die Anfrage immer größer wird.